Eine wichtige Erkenntnis von Anfang an war, ich habe auch gesundes Herzgewebe. Das kann ich trainieren. Es war ja bis dahin nicht möglich, dass ich Treppenstufen gehe oder dass ich kleinere Steigungen zu Fuß gehe, längere Strecken schon gar nicht. Das Leben ist sowieso endlich und wir können aber mit unserem eigenen Verhalten unsere Gesundheit beeinflussen. Das ist die Ernährung, das ist die Bewegung, das ist zur Vorsorge gehen. Und wir sollten einfach jeden Tag nutzen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Jeder Zehnte im Alter zwischen 60 und 80 Jahren ist in Deutschland von einer Herzschwäche betroffen. In höherem Alter sind es sogar noch mehr Menschen. Und die Zahl der Patienten, die wächst seit Jahren. Typisch ist, dass Betroffene unter Luftnot leiden und generell bei Anstrengung schnell aus der Puste geraten. Wie kann man mit diesen Einschränkungen am besten umgehen? Als selbst an einer Herzschwäche Leidender weiß das Dr. Andreas Geißler-Röwer nur zu gut. Ja, und als Allgemeinarzt, früher tätig im Landkreis Erding, über rund 27 Jahre, sogar noch einmal mehr. Inzwischen setzt Dr. Geißler-Röwer sich auch als ehrenamtlicher Beauftragter der Herzstiftung für andere herzkranke Menschen ein. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo Dr. Geißler-Röwer, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute hier in der Herzstiftung in Frankfurt besuchen und mit uns sprechen.
Hallo Frau Ney und vielen Dank für die Einladung.
Herr Geißler-Röwer, Sie sind Jahrgang 61, ein sogenannter Best-Ager und fallen eigentlich gerade erst in die eingangs genannte Altersgruppe, bei denen es häufiger zu einer Herzschwäche kommt. Seit wann besteht denn bei Ihnen die Diagnose?
Diese Diagnose besteht konkret seit 2018, also seit 6 Jahren. Bis dahin habe ich mich nie als Patient empfunden, sondern war immer derjenige, der geholfen hat.
Sie waren also auf der anderen Seite.
Ich war auf der anderen Seite des Schreibtisches, ja.
Und so eine Herzschwäche, die hat ja meistens Auslöser. Sie ist die Endstation, sagt man, von verschiedenen anderen Herzerkrankungen, die vorausgehen oder auch einer Herzinfektion. Was war bei Ihnen denn der Auslöser?
Der ganz konkrete Auslöser war ein Herzinfarkt. Ich könnte Ihnen die Minute sagen, als das Ganze losging. Ich war im Urlaub in Italien, Südkalabrien, herrliches Wetter, morgens aufgestanden, plötzlich Schmerz in der Brust, erst ein wenig und mit einem Mal. Unerträglich.
Also dieser Vernichtungsschmerz, der so oft beschrieben wird.
Es war wirklich ein Schmerz, der einem ja die Luft geraubt hat, aber auch die Fähigkeit, klar zu denken.
Und war denn nach dem Infarkt gleich klar, dass das Herzmuskelgewebe so stark geschädigt ist, dass auch die Pumpleistung Ihres Herzens unwiderruflich eingeschränkt bleibt?
Das war unmittelbar danach nicht klar, mir zumindest nicht. Das Problem an der Geschichte war, es war zwar eine wunderbare Urlaubsgegend und ich habe dann letztendlich eine hervorragende Klinik getroffen oder man hat mich dorthin gebracht, aber es waren 4 Stunden der Weg, erst in eine kleine Klinik, als man erkannte, es ist ein Herzinfarkt, mit dem Krankenwagen in die Uniklinik von Catanzaro. Das hat 4 Stunden gedauert. Und in der Zeit war eben der Herzmuskel nicht ausreichend durchblutet.
Also da war wirklich dann Zeit ein Faktor. Und der Herzinfarkt war ausgeprägt genug, dass er dann einen bleibenden Schaden hinterlassen hat.
Genau. Es war für mich natürlich so, ich kam in die Klinik, es wurde ein Stent gesetzt, die Durchblutung war wieder da, der Schmerz war weg. Das hat mir erstmal gereicht. Damit war ich schon mal zufrieden, lag dann auf der Intensivstation, durfte das Bett 4 Tage nicht verlassen, überhaupt nicht. Man ist da absolut auf Nummer sicher gegangen. Und dann machte man den ersten Ultraschall wieder, vielleicht war es der 2., 3. Tag. Und dort war dann die Rede von, naja, da ist höchstens noch 1/3 an Herzleistung, speziell von der linken Herzkammer, die ja das Blut in den Körper pumpt, höchstens noch 1/3 vorhanden.
Das ist dann also schon eine merkliche Reduktion der ursprünglichen Leistung. Mit welchen Beschwerden haben Sie denn jetzt auch dann direkt nach dem Herzinfarkt zu tun gehabt? Also wie haben Sie das denn vielleicht auch gemerkt, dass Ihr Herz nicht mehr so kräftig arbeitet, wie es vor der Fall war? Die Akutgefahr, die war ja zumindest durch die Stents gebannt.
Dieser Weg begann dann auf der Normalstation, also am 5. Tag, wo ich wieder das Bett verlassen durfte. Da merkte ich dann, wie wackelig ich auf den Beinen war, wie ich schon nach wenigen Schritten Atemnot bekam, Schwindel auch, was ich bis dahin gar nicht kannte. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, und das war gut, dass es vom ersten Schritt an eigentlich schon besser wurde. In kleinen Etappen, aber es wurde, also das erste war dann der Weg, selber zur Toilette zu gehen. Das war, so banal es ist, aber das war schon der erste Erfolg.
Und Sie sind dann wahrscheinlich zurück in Deutschland auch in eine kardiologische Reha gekommen. Genau. Wurde es dann mit dieser Reha auch besser nochmals?
Ja, es war ja bis dahin nicht möglich, dass ich Treppenstufen gehe oder dass ich kleinere Steigungen zu Fuß gehe, längere Strecken schon gar nicht. Und in der Reha dann, da hatte ich 4 Wochen Zeit, mich auf meinen Körper und auch auf die Seele zu konzentrieren, also wieder Vertrauen zu bekommen. Also ich möchte diese 4 Wochen nicht missen, die waren extrem wichtig, auch wenn ich am Ende nicht die Kraft hatte wie vorher. Das wird sowieso nie wieder sein. Aber ich habe gemerkt, ich kann wieder selbstständig mich bewegen, ich kann wieder Dinge tun, die mir wichtig sind und manche andere nicht, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
Aber das wäre ja dann auch auf jeden Fall ein wichtiger Appell, dass man die Gelegenheit, eine Chance nutzt, in eine kardiologische Reha zu gehen, weil man da kompakt am Stück dann eben geholfen bekommt, körperlich, aber auch psychisch mit seiner Herzerkrankung umzugehen.
Unbedingt.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Wie ging es Ihnen denn vor allem als Arzt? Denn da war Ihnen ja vermutlich doppelt bewusst, was die Diagnose Herzinsuffizienz für Sie bedeutet, was das für die Lebenszeit, aber auch die Lebensqualität bedeutet.
Eine wichtige Erkenntnis von Anfang an war, ich habe auch gesundes Herzgewebe und das kann ich trainieren. Das habe ich in der Reha schon gelernt. Und auch in der Reha oder die anderen behandelnden Kardiologen haben mir immer das Gefühl gegeben, wenn du selber was tust, wenn du letztendlich trainierst, das hört sich ja nach mehr an, als es ist. Wir werden drüber sprechen, das sind ja einfache Dinge. Aber wenn du dich selber um dich kümmerst, deine Medikamente optimal eingestellt, dann auch einnimmst, dann ist die Lebenserwartung nicht unbedingt kürzer als für jeden normalen, als es vorher vielleicht war. Die Frage ist doch sowieso, natürlich mache ich mir da Gedanken, die Frage ist doch sowieso, wir wissen doch gar nicht, wie lange wir leben. Wie können wir davon sprechen, dass die Lebenserwartung verkürzt ist, wenn dieses Ende gar nicht klar ist? Viel wichtiger ist doch, und über sowas macht man sich dann natürlich Gedanken, viel wichtiger ist doch, dass ich feststelle, irgendwann wird dieser Moment kommen. Und wichtig ist nicht, wann das ist. Wichtig ist, was ich bis dahin aus meinem Leben gemacht habe. Und die Lebensqualität, ja, ist in einigen Dingen anders eingeschränkt. Ich habe auch dann, ja, nach einem halben Jahr, dann kam Corona, da habe ich meinen Beruf aufgeben müssen, weil es einfach von der körperlichen Anstrengung nicht mehr zu schaffen war. Außerdem in der Corona-Zeit die Ansteckungsgefahr von den Patienten, das Maskentragen, das kam alles zusammen. Aber es gibt so viel anderes. Und deshalb empfinde ich das jetzt nicht als einen Verlust an Lebensqualität, auch wenn ich nicht mehr, also ich alpin Skifahren kann, weil das erstens zu anstrengend ist und zweitens durch die Blutverdünnung ein Sturz zu Riesenhämatomen, also Blutergüssen, führen könnte.
Aber man kann eigentlich, so wie ich das raushöre, doch eine ganze Menge machen. Sie haben gesagt, am Anfang auch direkt nach dem Herzinfarkt war Ihre Pumpkraft sehr, sehr stark eingeschränkt, also nur noch ein Drittel der ursprünglichen Leistungsfähigkeit. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie stark kann Ihr Herz noch pumpen? Man spricht ja da von der Auswurffraktionsleistung. Es gibt ja auch verschiedene Formen der Herzschwäche und auch Einstufungen nach diesen NYHA-Gruppierungen, also New York Heart Association-Klassifikationen.
Wenn man nach dieser New Yorker Einstufung gehen würde, wäre ich sicherlich eine mittelschwere Herzschwäche. Und ich sagte ja, anfangs war die Pumpleistung etwa bei einem Drittel der normalen Ruhepumpleistung. Jetzt, beziehungsweise seit einem Jahr, würde ich sagen, bin ich bei 2/3 dieser normalen Ruhepumpleistung. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so schaue, wie die Werte bei den Kontrolluntersuchungen sind, das ändert sich jetzt nicht mehr sehr stark. Aber das ist eine Menge. Mhm. Natürlich ist das Potenzial des Herzens unter Belastung noch mehr zu tun auch reduziert. Da komme ich jetzt auch nicht so weit wie ein gesunder Mensch meines Alters.
Das heißt, auf der einen Seite eine Herzschwäche, die Herzzellen, die kaputt sind, die kann man natürlich kaum regenerieren oder gar nicht regenerieren. Aber das heißt nicht, dass man wie bei Ihnen dann die Herzleistung nicht doch wieder verbessern kann und auch alles, was drumherum damit verbunden ist, was man generell als Körper, als Mensch leisten kann. Wer hat Ihnen denn im Laufe der Zeit dabei am meisten geholfen?
Also am meisten geholfen haben mir Menschen. Vor allem meine Frau, meine Kinder, die Enkelkinder, also die ganze Familie auch. Aber auch, und da bin ich höchst dankbar, alle, ich sag mal, Profis in den Kliniken und Praxen mit ihrer Zuwendung, mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrem Verständnis. Dieses Menschliche kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen. Das war mir vor der Erkrankung nicht so klar selber im Medizinbetrieb.
Und Sie haben zwar gesagt, Alpinskifahren geht nicht mehr, aber einiges geht doch. Und Sie haben gerade im Sport, das hatten Sie im Vorfeld erzählt, Ihren Weg gefunden, mit Ihrer Herzschwäche gut umzugehen. Welchen Stellenwert hat denn Bewegung heute für Sie? Beziehungsweise was genau machen Sie?
Also der Sport oder sagen wir mal lieber die Bewegung, für manche wäre das vielleicht kein Sport, was ich mache, das ist für mich ein entscheidender Faktor für mein körperliches und auch für mein seelisches Wohlbefinden. Ich habe das auch vorher gerne gemacht. Das ist natürlich, kommt erleichternd hinzu. Es gibt dafür diesen Begriff, man spürt eine Selbstwirksamkeit. Also ich merke dabei, dass ich was tun kann, um meinen Zustand zu verbessern oder zumindest so zu halten. Und ich habe etwas, was ich mit Freude machen kann. Und konkret sind das tägliche Spaziergänge mit dem Hund. So eine Stunde jeden Tag. Dabei höre ich dann gerne Ihren Podcast und auch andere Podcasts. Oder ich treffe andere Menschen mit Hunden und habe immer wieder nette Gespräche. Also das ist sowohl vom Körperlichen als auch vom Seelischen schön. Ich gehe einmal in die Woche zum Kardiosport in der Gruppe. Liebe Grüße an alle Teilnehmer der Kardiogruppe in Landsberg. Und dort kann ich auch mal Yoga machen. Ich kann moderaten Kraftsport machen. Gelegentlich leichte Bergwanderungen. Und ich habe ein E-Bike gekauft. Habe ich vorher auch nicht für notwendig erachtet. Jetzt ist es die Rettung. Ich bin damit eben wirklich in der Lage, auch Anstiege zu fahren. Ich schalte eben Strom dazu, wenn mein Herz das nicht mehr schafft. Ja, Ski habe ich jetzt so anfängermäßig Skilanglauf begonnen, weil für mich ist Aufenthalt in der Natur immer eine mentale Erholung. Und da gehört im Winter irgendwie Skifahren dazu. Alpin geht nicht mehr, also Skilanglauf.
Gibt es etwas, was Ihnen noch manchmal schwerfällt oder was Sie tatsächlich vermissen?
Ja, es ist schwierig, die Grenzen des Körpers zu akzeptieren. Manchmal ist das schon schwierig. Da möchte man doch lieber auf den Berg nochmal hochgehen, wo man eben vor dem Infarkt oben war und einen herrlichen Ausblick genossen hat. Oder man möchte gerne auch ein 50-Meter-Becken in einem durchschwimmen können. Aber das ist noch ein Ziel, was ich mir noch vornehme, dass ich das wieder schaffe. Früher war es so, dass mein Wille bestimmt hat, was der Körper leisten muss. Heute bestimmt ganz klar die Belastbarkeit des Körpers, des Herzens, was geht. Und ich brauche viel mehr Schlaf. Ich brauche tatsächlich, wie ein alter Opa, jetzt bin ich vielleicht nicht so alt, aber Opa, ich brauche einen Mittagsschlaf. Und ich bin wirklich mittags erschöpft, lege mich hin, kann eine Stunde schlafen oder eine halbe Stunde und bin wieder fit für den Rest des Tages. Also das ist ein anderer Rhythmus geworden. Das akzeptiere ich, weil es mir dabei ja trotzdem gut geht. Nur wenn der Bus oder die S-Bahn wegzufahren droht, ich spät dran bin, hinterherrennen geht nicht.
Vielleicht nimmt man dafür dann auch manches ein bisschen entspannter, weil man sagt,
absolut,
muss jetzt nicht mehr sein.
Richtig.
Was für viele Patienten ebenfalls belastend ist, das ist auch der tägliche Medikamentencocktail. Sie hatten vorhin schon mal gesagt, wie wichtig es ist, trotzdem die regelmäßig einzunehmen. Und meistens liegen ja neben der Herzschwäche auch noch weitere Erkrankungen vor. Wie gehen Sie denn persönlich damit um, täglich die nun nötigen Medikamente einzunehmen? Und was können Sie vielleicht anderen Betroffenen als Compliance-Tipp mitgeben?
Ja, ich nehme jeden Tag tatsächlich 8 Tabletten ein. Das klingt doch erstmal viel, es sind morgens 4 und abends 4. Die Morgendosis habe ich noch nie vergessen. Ab und zu doch mal abends. Ich stehe manchmal um Mitternacht nochmal auf, gehe nochmal an den Medikamentenschrank und nehme noch meine Abenddosis hinterher. Wichtig finde ich es, um mit dieser Medikamenteneinnahme zurechtzukommen, dass diese Zusammenstellung der Medikamente individuell für mich verhandelt ist. Ich sage bewusst verhandelt, denn es sind nicht nur die Laborwerte, die in Ordnung sein müssen, und Verträglichkeit zeigt sich ja auch in normalen Laborwerten, sondern es muss ja auch für mich subjektiv verträglich sein. Mhm. Wenn ich ein Medikament bekomme, was mich ständig schwindeln lässt, sobald ich mich anstrenge, sobald ich mich bücke, es kann natürlich auch die Grunderkrankung sein, aber das muss ich besprechen. Das muss ich mit den Ärztinnen und Ärzten besprechen und mich da wirklich auch einbringen. Nur so können die Profis dann auch den richtigen Mix für mich finden. Und ich kann es akzeptieren.
Also wirklich eine intensive Kommunikation zwischen Patient und Arzt bringt auch nichts, als Patient einfach mal in Eigenregie Sachen wegzulassen, sondern es sollte dann tatsächlich mit dem Arzt, der Ärztin abgestimmt sein, damit die auch entsprechend reagieren kann.
Richtig. Ich denke, dass auch Kardiologinnen und Kardiologen ein Verständnis dafür haben, wenn wir als Patienten und Patientinnen sagen, ich vertrage das einfach nicht. Das macht mir zu viel Schwindel oder es macht mir Magenbeschwerden. Es gibt ja eine Palette von Medikamenten. Es gibt Standards, aber da geht es ja um die Substanzgruppen. Und es gibt immer auch Möglichkeiten, ganz individuell das einzustellen. Und darauf müssen wir auch bestehen. Da müssen wir auch als Patienten selbstbewusst sein und sagen, nein, das ist nicht gut. Und wir müssen aber auch bereit sein, uns überzeugen zu lassen. Bei mir war so ein Punkt der implantierte Defibrillator, wo ich 2019 nach einem Kontrollherzkatheter mit der Aussage konfrontiert war, Sie brauchen einen Defi. Da habe ich mich schwer getan. Aber heute bin ich froh und ich bemerke ihn kaum.
Die von Ihnen geschilderten, die Krankheitserfahrungen, die sind sicherlich nicht leicht zu verarbeiten. Aber insgesamt wirken Sie ja super positiv. Und was ist Ihnen denn vielleicht in Ihrem Leben nach dem Herzinfarkt und auch mit der nun bestehenden Herzschwäche vielleicht besonders bewusst und auch wichtiger geworden als zuvor?
Zum einen, wir haben es ja vorher schon angesprochen, dass man sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, auf jeden Fall in dem Moment, wo es akut war. Jetzt natürlich auch entsprechende Texte liest oder darüber nachdenkt, darüber spricht. Dass eben, wie ich sagte, Tod ist nicht irgendwann. Das Leben ist sowieso endlich. Und wir können aber mit unserem eigenen Verhalten unsere Gesundheit beeinflussen. Das ist die Ernährung, das ist die Bewegung, das ist zur Vorsorge gehen. Und wir sollten einfach jeden Tag nutzen. Nutze jeden Tag für wichtige und schöne Dinge, für schöne Erlebnisse, auch für gute Taten.
Ja, eigentlich etwas, was man sich immer auf die Fahnen schreiben sollte. Und trotzdem manchmal braucht es irgendeine Art von Erlebnis, dass es einem dann doch bewusst wird und man dann danach handelt.
Richtig. Das geht sonst in diesem normalen Leben, in Anführungszeichen normalen Leben, geht es so unter, weil wir uns mit so vielen beschäftigen. Aber vielleicht spricht hier auch ein alter Mann, ein Opa, der aufs Leben zurückblickt und jetzt noch zu diesem Einschnitt dazu hat. Aber ja, das ist eigentlich das, was mich positiv stimmt.
Und Sie machen ja noch etwas Positives. Ich hatte es ganz am Anfang bei der Anmoderation gesagt. Sie waren zuvor Arzt und sind jetzt ehrenamtlicher Beauftragter der Herzstiftung und engagieren sich da auf besondere Weise für die Herzgesundheit anderer Menschen. Was liegt Ihnen denn dabei als Betroffener, wie auch jetzt als Mediziner, am meisten am Herzen?
Auch aus der eigenen Geschichte heraus ist eigentlich das Schlagwort, was ich hier nennen möchte, ist, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen wissen, dass wir in ganz Europa unter 112 Hilfe rufen können. Wir sollten wissen, wo in unserem Viertel, in unserem Dorf ein Defi hängt. Nicht für uns selber, wenn wir erkranken, aber wenn jemand anders in Not ist. Wir sollten wissen, wie Wiederbelebung geht. Wir sollten eine Patientenverfügung haben, eine Vorsorgevollmacht ausfüllen, einen Organspendeausweis. Wichtig ist, wir sollten miteinander reden. Auch das ist mir sehr, sehr wichtig. Deshalb bin ich auch in einer Patienten-Selbsthilfegruppe, auch liebe Grüße an diese Gruppe. Wir sollen merken, auch in dem Verhältnis zu den Profis, wie ich es gerne sage, zu Ärztinnen, Ärzten, Pflegepersonal, dass wir uns wertschätzen.
Vielen Dank für diese sehr wichtigen Impulse, die Sie gegeben haben. Und auch vielen Dank für das sehr motivierende Gespräch, Herr Geißler-Röwer. Was können wir als Impuls mitnehmen? Eine plötzliche Herzschwäche nach einem Herzinfarkt, die verändert das Leben kolossal. Eben noch fit und im Arbeitsleben funktioniert der Körper auf einmal nicht mehr mit der gewohnten Stärke. Kleinigkeiten fallen schwer und man kommt zum Beispiel schnell aus der Puste. Doch das Beispiel von Dr. Geisler-Röwer, das zeigt, dass es sich lohnt, den Lebensmut zu behalten. Denn dann lässt sich doch mehr machen und erreichen, als es vielleicht zunächst den Anschein hat. Genießen Sie daher das Leben mit allen Ecken und Kanten. Und für mehr Informationen zur Herzschwäche, dann nutzen Sie die Gelegenheit, auf der Website der Herzstiftung nachzulesen, unter www.herzstiftung.de. Dort finden Sie auch die brandneue Broschüre zum Thema Herzschwäche mit dem Titel »Stärke dein Herz«, herausgegeben zu den Herzwochen 2024, die noch den ganzen November laufen.